Einen schönen guten Morgen. 15 Jahre Chemnitzer Linux-Tage, das ist wirklich eine lange Zeit und es gibt nur wenige, die von Anbeginn an mit dabei sind. Markus Schade, der hier neben mir steht, hat bereits am zweiten Chemnitzer Linux-Tag einen Vortrag gehalten. Unser heutiger Referent hat quasi eine CLT-Karriere. Er hat das Chemnitzer Studentennetz mit aufgebaut, die Wohnheime versorgt quasi, damals als Netz noch was Besonderes war. Und ist seiner Berufung treu geblieben bis heute, wo er in einem großen Provider, dessen Name hier vorne zu lesen ist, die Systeme managt. Und auch diese Systeme sind mit uns verbunden, denn der IN Chemnitz e.V., der praktisch als Veranstalter dieser Chemnitz Linux-Tage fungiert, hat seine Server bei Hetzner stehen. Also ein eng mit uns verbundener Referent. Markus, bitteschön.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass auch zu dieser frühen Stunde bei dieser klappernden Kälte da draußen so viele wieder ihren Weg hierher gefunden haben. Das Wetter ist sehr schön, aber trotzdem nett, dass sie den Weg hier reingefunden haben oder ihr. Mein Vortrag heute ist so ein bisschen IPv6, ja, es geistert seit zig Jahren durch die immer mal wieder im Weg. So langsam aber geht's los. Deswegen meine Frage gleich zum Anfang, damit ich so ein bisschen weiß, wer hat schon mal was von IPv6 gehört? Gut, praktisch alle. Das ist schon mal sehr schön. Tatsächlich auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert gespielt. Da wird es dann schon ein bisschen weniger. Okay. Direkt schon tatsächlich V6 per Tunnel oder per Nativ? Tunnel?
Ja.
Ja, beides. Okay, und wer hat das Ganze schon von Produktivsysteme? 1, 2, 3, 4, 5. 6? 6? Ja. Cheater! So, vielleicht noch mal kurz einen historischen Abriss. Ja. 70er, das ganze IPv4-Geschichte. Windsurf entschuldigt sich seit mehreren Jahren dafür, dass er damals entschieden hat, nur 32 Bit für die IP-Adressen zu geben. Gibt es ein sehr, sehr schickes Video, wo er jedes Mal sagt wieder, ja, die haben sich ein ganzes Jahr drüber gestritten, wie viel Bit nur für die IP-Adresse, 128, 32 Variablenlänge. Und ich habe gesagt, ich bezahle für den Mist, ja. 32 Bit sind's. Das Verteidigungsministerium hat eh nicht das Geld für 4 Milliarden Geräte. Also für dieses Experiment IPv4 Internet reicht es völlig aus. Wir alle wissen, was danach passiert ist. Ja, das Experiment ist leicht entkommen. So in den 90ern, ja, die AOL-Welle dann noch. Und da gab es dann schon mal die erste Adresskrise, die ja mit NAT gelöst wurde. Und jetzt sind wir langsam an dem Punkt, die letzten Jahre, wo V4 tatsächlich der Adressraum zur Neige geht. Aktueller Stand ist, haben wir eigentlich hier, ach, ich glaube, ich habe ja hier irgendeinen schönen Pointer gesehen. So. Ja. Geht er? Vielleicht, na gut, halt nicht. 2011, so etwa Anfang 2011, hat die IANA, also die globale, immer rein, schnell, los, komm, hier, und. Die letzten /8-Blöcke, also die letzten 16 Millionen Adressen an die lokalen Registries vergeben. Und der Adressraum, der natürlich am meisten wächst, das ist Asia Pacific, also quasi Asien, hat schon im April den Adressraum ausgeschöpft gehabt. Macht ihr mal bitte die Tür wieder gleich dann zu. Tür zu. Ganz ruhig. Das heißt also, die sind knappe so 2-3 Monate noch hingekommen mit dem letzten /8. Und das ist das, was man hier also hier unten in dem Bereich sieht. Die sind also dann auf die Vergabepolitik des letzten /8 gegangen, wo jeder ISP noch 1024 Adressen nur noch Stücke kriegt. Wir hier in Europa, wir haben noch ein ganzes Stückchen länger durchgehalten, bis etwa September letzten Jahres. Da sind wir auch auf diesen letzten Punkt gekommen. Und die hübschen Linien, die hier sich noch andeuten, sind etwa die Schätzungen, wie lange die anderen noch hinkommen. Also die ARIN, die nordafrikanische Registrie, gut, die haben 40% des IPv4-Adressraums. Die kommen noch so etwa bis Mitte 2014 hin, vielleicht 2015, wenn sie ein bisschen vorsichtig sind. Und als einzige die Afrikaner, die sich ja, auf erstmal absehbare Zeit noch keine größeren Gedanken machen müssen. Also da geht man so von 2018, 2019 etwa aus. Also Zeit für IPv6. Ja, alle schon mal gehört. 128 Bit, 3,4 mal 10 hoch 38 Adressen, 7,9 mal 10 hoch 28, so groß wie das Internet. Jetzt neue IP-Adressen mit Buchstaben. Gut, nicht alle Buchstaben, nur X-Buchstaben, also A bis F. Adressen sehen jetzt auch ziemlich komisch aus, aber gut. Da werden wir uns alle irgendwann mal noch dran gewöhnen müssen. Ja, Features, denke ich mal, sind, wer schon, da jetzt fast alle davon schon was gehört haben, relativ bekannt. Automatische IP-Konfiguration, ja, das ist eines der Features, die immer als Hauptverkaufsargument, sage ich jetzt mal, genannt werden. Blöd nur, sie haben irgendwie am Anfang vergessen, dass man eigentlich auch einen DNS-Server braucht, weil diese IP-Adressen kann sich ja keiner merken. Ja, deswegen hat man erst ganz vor kurzem nachgerüstet, dass halt bei der automatischen Konfiguration auch ein DNS-Server mit gleich übermittelt werden kann. Funktioniert soweit ganz gut, außer man hat Windows oder Android. Der Bug ist, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, eben seit 2 Jahren offen oder 3 Jahren. Ja, Broadcast ist weggefallen an der Stelle, war eben ein bisschen hässlich, aber dafür gibt es jetzt zwingend Multicast. Das war bei V4 auch nicht schon so schön gewesen, aber jetzt ist es halt zwingend mit dabei und es wird für Tod und Teufel benutzt. Also wir kommen nicht mehr ganz drum rum. Und ja, dadurch, dass der Adressraum so groß ist, bekommen jetzt Systeme halt fast teilweise ganze Subnetze statt einzelnen IPs. Also man rechnet jetzt immer nur noch in Netzen statt einzelnen IPs. Und selbst wenn man ja, jedem System eine /64 Adresse gibt, dann ist das immer noch 2 hoch 32 mal so viel wie das jetzige Internet. Warum gibt man nur /64? Weil die anderen 64 Bit halt, die oberen 64 Bit aus der IP-Adresse, aus der MAC-Adresse generiert werden. Das heißt also, das ist also die minimale Größe, mit der Autokonfiguration funktioniert. Was heißt aber nicht, dass man nicht kleinere Subnetze machen kann. Wenn alles so toll ist, dann sollte man ja meinen, ja, IPv6 sollte jetzt ja fast überall im Einsatz sein. Ja, DCX letztes Jahr, was haben wir jetzt hier so, Peak 13 Gigabit pro Sekunde. Ja. Das ist schon ein ganz netter Anstieg, ja, wenn man sich schaut, dass halt etwa um dieselbe Zeit letztes Jahr wir nicht mal 2 Gigabit hatten. Also es ist immerhin eine Vervierfachung innerhalb eines Jahres. Ja. Schon mal nicht schlecht. IPv4. Averaged 1,2 Terabit. Ja. Ist doch nicht so ganz. Naja. Relativ. Etwa 1%, ja. Aber man kann es ja auch ungefähr ausrechnen, wenn der Trend anhält. Vervierfachung jedes Jahr, da sind wir nächstes Jahr, sagen wir mal, bei gut geschätzt vielleicht 40, 50 Gigabit. Das Jahr drauf bei 200, das Jahr drauf bei 800, das Jahr drauf bei 2400 Gigabit. Und da haben wir dann denselben Niveau wie bei IPv4 erreicht. Also so etwa Planungshorizont von vielleicht so 3-4 Jahren, sollte man denken, je nachdem, wie es halt ausschaut, was die Service-Provider halt machen, wie IPv6 halt bei jedem Einzelnen verfügbar ist. Ich denke mal von unserer Seite aus, wenn irgendwann mal so ein bisschen ein gewisser Punkt erreicht ist, wird das wahrscheinlich deutlich schneller vorwärts dann gehen. Aber man sieht also, wenn man sagt 3-4 Jahre, ist eigentlich so langsam der Punkt, wo man sich dann doch mal damit beschäftigen sollte. Ja. Google hat dazu auch eine hübsche Statistik, wo man schauen kann, wie viel bei denen ankommt. Ja, 1,9% der Zugriffe. Und wir als tolles Industrieland hängen natürlich ein bisschen hinterher. Die Franzosen, da gibt es einen ziemlich großen Provider. Die machen halt mittlerweile 5% des Traffics per V6. Rumänien, ja, tolles Industrieland. Immerhin schon mehr als 10% seit letztem Jahr. Also wir haben hier in Deutschland doch etwas aufzuholen an der Stelle. Ja. Aber wie man sieht, das sind halt einzelne Provider, ja? Also einzelne Provider, die wirklich einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie stark IPv6 genutzt wird. Ja? Also wenn sich jetzt die Telekom endlich entschieden hat, IPv6 zu machen oder Vodafone oder wer auch immer, ja, das wird auch das. Ja, für Neukunden. Ja? Was ist denn das für eine Lösung? Ja, warum? Ja. Gut, ich habe schon kurz gesagt, die Amis, die haben 40% des IPv4-Adressraums, die haben überhaupt keinen Druck. Ja. Warum auch? Ja, Afrika sowieso nicht. Ja. Da gibt es ja, vielleicht, da gibt's schon Internet, aber halt nicht so schnelles Internet. Das heißt, es gibt halt Adressreserven. Ja, ich muss leider sagen, die Universitäten haben da meistens relativ viel davon. Mittlerweile, wir haben uns alle sehr gut mit NAT arrangiert. Ja, das wird ausgebaut zu Carrier Grade NAT und ja, einzelne sitzen hinter einem 3x NAT. Ja, der Router daheim mit NAT, dann wird beim ISP genattet und dann wird nochmal weiter draußen genattet. Das heißt also, eigentlich, ja, Windsurf dreht sich da immer im Grab um, wenn er schon tot wäre, aber es ist eigentlich nicht so das, was man eigentlich sich vorgestellt hat, weil das Internet war dafür vorgesehen, dass halt End-zu-End-Konnektivität besteht. Das heißt also, sowohl ich als Client zum Server komme, als auch der Server zu mir. Ja, das war so bei FTP so immer ein bisschen ein Problem, deswegen man dann Passiv-FTP irgendwann mal sich ausgedacht hat und dann wer so mal eine Firewall konfiguriert hat, da gibt es dann die ganzen IP-Tables-Helper, ja, damit halt die ganzen kaputten Protokolle, die sonst nicht über NAT funktionieren, zum Laufen bekommen ist. IPv6 ist eigentlich dafür gedacht, dass es einfach sein sollte. Aber man hat natürlich auch viele eine gewisse ja, Bedenken, ob der Komplexität, die eventuell vorhanden ist, der Teufel steckt im Detail. Das ist immer so ein bisschen das Dilemma an mancher Sache. Ja. Und wenn man vor ein paar Jahren gefragt hat, ja, IPv6, da hat noch nie jemand danach gefragt. Ja. Warum sollten wir es überhaupt implementieren? Ja? Also es ist alles, ich meine, es hat jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Medieninteresse bekommen. Ja, World IPv6 Test Day und letztes Jahr der Launch Day, wo alle global das angeschaltet haben. Das ist schon, hat schon ein bisschen geholfen an der Stelle. Ja, never touch a running system, klar. Ja. Und dann natürlich Software. Ja. Viele, viele Software, die nur für IPv4 geschrieben ist, die IPv6 gar nicht mit eingeplant hat oder die IPv6 kann, aber irgendwie so, ne, so halb. Und Sicherheitsprobleme mit IPv6, das ist eigentlich noch so ein bisschen das Problem, weil IPv6 etwa 95 rum, mal so verabschiedet wurde. Und im guten alten Friedenszeiten des Internet war ja alles, ja, da gab es keine Bösen. Ja, zumindest nicht im lokalen Netz. Das heißt, IPv6 hat immer noch den Ballast oder den gleichen Probleme, die IPv4 hat, was Angriffsszenarien angeht. Die Lösung oder der Vorschlag war damals, dann nehmt doch IPsec. Ja. IPsec, ja, schön. Schon mal jemand IPsec versucht zu konfigurieren? Ja, doch, so ein paar. War toll, oder? Super. Spitzensache. Ja. IPsec war also so ein bisschen der Vorschlag, dass man machen sollte. Allerdings hatten sie trotzdem ein Problem, weil das erste Paket muss trotzdem unverschlüsselt rausgehen und das könnte ja schon angegriffen werden. Das heißt also, ein bisschen pointless, die ganze Geschichte. Ja, wie viel IPv6 bekommt man denn so im Schnitt? Ja, anfangs hat man sich gedacht, wow, one size fits all. Jeder bekommt einen /48. Egal ob eine große Firma wie wir oder so oder der kleine Heimnutzer zu Hause. Klingt erstmal nicht schlecht, ja. 65.000 /64 Netze, das ist eine ganze Menge Holz. Da hat man dann aber dann irgendwann mal gemerkt, hey, das könnte schon ein bisschen knapp werden. Ja. Knappe 10 Jahre später. Sehr lustig, also zwischen den beiden RFCs sind genau 10 Jahre. Also 2001 und 2011, 61, 77. Da hat man sich dann gesagt, na gut, nicht, dass wir schon wieder dieselben Probleme haben wie mit V4. Vielleicht ist es besser, so eine Standardallokation auf /56 zu reduzieren pro Site. Was eine Site ist, ist sehr schwammig. Sodass halt, ja, die Telekom, ja, haben wir ja gerade gesagt, die wird jetzt ein /56 halt pro Kunde vergeben für neue IP, wie heißen die tollen Dinger, neue IP, IP-Only-Anschlüsse oder irgend sowas, ja, irgendwas in der Reihe rum. Ja, das ist schon mal ganz sportlich, ja, also 256 Netze kann man daheim, so ein kleines Netzwerk, also zumindest ja, für meine kleinen, ja. Ja, also wer da hinten sitzt, ne, daheim ein halbes Rechenzentrum stehen hat, ja. Ungefähr halt zwischen /64, also ein, sag ich mal, minimale Netzgröße und /56 wird etwa in der Regel so weltweit für dedizierte Server vergeben. Das heißt also, auf dem Serversystem liegt ein ganzes Netz drauf, ja. Also auf dem /64 sind 264 Adressen. Das heißt also, egal was in dem Netzsegment drin ist, man braucht überhaupt nicht mehr zählen, weil die Netzgröße ist groß genug, egal wie viele Maschinen da drin sind, die zu adressieren. Deswegen ist es eigentlich schon Banane, in /64 auf ein einzelnes Serversystem zu routen, weil 264 VMs, selbst bei Amazon könnte das ein bisschen knapp werden. Ja. Das ist aber natürlich eine andere Geschichte, wenn man diese Netze weiter irgendwo, ja, wenn man VPN-Dienst betreibt oder so und da natürlich dann wieder an irgendjemand anders die Netze weiterreichen will, dann macht das natürlich irgendwo Sinn. Aber selbst da 256 VPN-Endpunkte größere Einmalsachen, ja, da braucht man schon dann doch gescheite Hardware, die da steht. Wenn man als Firma vielleicht hingeht oder halt eigene, ja, Provider independent, wie das auch bei V4 möglich war, Adressen bekommen will, ja, gibt es minimalen /48. Das dürfte auch so etwa die Größe sein, die man so als Firma einmal bekommen können sollte. Das ist so etwa eigentlich das, was mit man, sag ich mal, arbeiten kann, wenn man eine eigene Firma hat. Für zu Hause ist es ein bisschen viel, ja, 65.000 Adressen, Netze, nicht Adressen. Die RIPE vergibt an LIRs, also lokale Internet Registries, wie wir auch zum Beispiel eine sind, minimal /32. Und wenn man einfach mal nachfragt, kriegt man auch mal schnell in /29. Das heißt also, der Adressraum wird mal schnell verachtfacht. Also, ja, 2 hoch 32, also 32 von der Netzgröße her. Das sind 2 hoch 32 mal die minimale Allokation, also 4 Milliarden. /64 Netze. Reicht. Sollte man eigentlich meinen. Außer man heißt die Telekom, ja, dann hat man halt mal ein /19. Oder das Verteidigungsministerium, die haben mal ein /13. Die ganze Aaron hat übrigens ein /12. Das heißt, die haben die Hälfte des Adressraums. Nur mal so. Ja. Ja, also die Telekom rechnet also in den nächsten Jahren mit 137 Milliarden Endkunden, die sie da bedienen möchte. Ich weiß nicht, wo sie die hernehmen wollen, aber gut. Ja. IP-Geräte, sagen wir mal IP-Geräte. Ja. Jeder muss mindestens 4 Smartphones kaufen. Mindestens. Ja. Und dem geht's nicht. So, jetzt haben wir jetzt hoffentlich irgendwo unser V6 bekommen. Und die Allokation ist eigentlich dafür so gedacht, dass man eigentlich die nächsten, sagen wir mal, nicht wie es jetzt ist, sag ich mal, noch 3 Monate an die RIPE melden muss, wie viel man plant, sondern die nächsten 5 oder 10 Jahre. Das heißt, man bekommt erstmal auf absehbare Zeit erstmal so viele Adressen, dass man keine neuen Netze mehr bekommt. So, und da muss man natürlich sich von Anfang erstmal überlegen, boah, ich habe jetzt halt einen Batzen an Adressraum, wie strukturiere ich den Ganzen? Ja, also man zählt ja. Man muss anders als bei V4 denken. Und zwar gleich in Gesamt in Netzen. Das heißt also, wir zählen nicht mehr einzelne Rechner, Server oder Client-Systeme, sondern /64 reicht völlig aus, um jede Menge an Clients, egal in welchem Netzwerksegment sie haben, anzusprechen. Das heißt, wir müssen überlegen, für jedes Ethernet-Segment, wo Rechner dranhängen, /64. Serversysteme, kann man dann überlegen, kommt ein /64 drauf oder noch mehr. Ja. je nachdem. So, das etwa ungefähr die Zählung. Das heißt also, von Anfang an, ja, muss man sich genau überlegen, wie soll mein Netz aussehen. Von Anfang an. Weil der Adressraum so groß ist, ich kann nicht halt einfach mal da so noch ein Slash 28 drauflegen und da mal noch ein Slash 29 hinrouten. Ja, also das, was wir jetzt über die ganzen Jahre so schön gelernt haben bei IPv4, da gerade so die Netze gerade so groß zu machen, dass halt ich die Maschinen da ansprechen kann, dass ich kein wenig Verschnitt halt habe, wenig verschwendete IPs, das muss man jetzt alles erstmal umlernen. Ja? Und weil man möchte sich natürlich diese Root Aggregation, also sprich, dass man weniger große Routing-Tabellen hat, zunutze machen an der Stelle und das Netz möglichst wenig zu fragmentieren. Kann man nach wie vor machen, ja, aber ich meine, Routing-Tabellen, ja, wenn man dann halt einzelne Slash-64-Netze irgendwo hinroutet, das wird ganz schnell richtig viel werden. Also von Anfang an richtig planen. Eine Best Current Practice, ja, die genommen wird, ist das Subnetting an Nibbles. Ja. Schöner Begriff. Meine Auszubildenden, die lachen dann immer, wenn ich von Nibbles rede. Das sind genau 4 Bit, also die Hälfte von einem Byte. Und das entspricht von der IPv6-Adresse quasi einer Stelle. Und damit ist es für uns als Menschen natürlich super lesbar, wenn halt die Netze genau halt immer an diesen Stellen der Adressen, der V6-Adresse endet. Aber hat natürlich den Nachteil, dass man an der Stelle 204 ist 16, ja, wenn man gar nicht so viel verbraucht, braucht halt Adressraum verschwendet. Und obwohl der Adressraum natürlich relativ groß ist, je nachdem wie viel Allokation man bekommen hat, könnte das schon irgendwo ein Problem sein. Und diese jetzt, ja, 2013, Best Current Practice war vor ein, zwei Jahren noch nicht so ganz Best Current Practice. Ja, da hat man dann schon gesagt, hier, wir wollen nicht dieselben Mist machen, den wir mit V4 gemacht haben. Macht mal schön langsam, plant mal so ein, nur was wirklich gebraucht wurde. Also da war Adressverschwendung, ja. Wir sind ja ein bisschen gebrannte Kinder an der Stelle mit Adressverschwendung, ja. 30 Jahre IPv4 hat nicht so ganz geklappt, wie man sich das gedacht hat. Was macht man dann? Also ja, wenn man halt plant, okay, Slash 64 pro Server, pro Client Subnet, dann könnte man entweder ein Slash 59 bei einem 48 Port oder ein Slash 58 drauflegen. Slash 59, ja, das ist genau so eine krumme Stelle, da muss man dann schön seine Zweierpotenzen kennen. Wenn man das halt aber mit dieser Nibble-Geschichte macht, dann rutscht man halt vor und legt halt gleich ein Slash 56 drauf. Macht sich wesentlich einfacher an der Geschichte. Analog, wenn man das Ganze dann wieder an einem Uplink anbietet, 12-Port, ja, 4 für 2 auf 12 brauche ich auch wieder 4 Bit, also 59 würde dann Slash 55 werden. Wenn man aber mit dem Slash 56 rechnet, dann eben Slash 52. Und man ist schön wieder an dieser Nibble-Geschichte dran, ja, dass man es lesen kann. Anderes Beispiel halt Slash 48. Schaut man sich halt her, wie viele Firmenstandorte habe ich und dann trennt man das entsprechend auf. Allerdings ist es natürlich trotzdem irgendwo besser so, dann doch mal in den sauren Apfel zu beißen und die krummen Allokationen zu nehmen, weil wenn man schon 10 Standorte hat und dann nur vielleicht noch 6 extra ranhängen kann, dann ist es besser, dann doch mal noch 5 Bit dafür zu nehmen, dass ich halt Reserven habe. Also dieses Einplanen von Reserven, dieses bisschen Verschwenden, also die Kompromiss zwischen totaler Verschwendung, ja, und absolut knappen Planung, das ist schwierig, da ein Gleichgewicht an der Stelle zu finden. Ja. Gerade eben, wenn man halt als Firma vielleicht nur ein 48 hat, dann ist man sicherlich gezwungen, wenn man es aufteilen will, okay, ich habe hier eine Abteilung, ich habe hier Standorte und sowas, dann doch eventuell mal die Planung, ja, an nicht schönen Grenzen zu machen. Aber ich sag mal, ja, mit dem 4096 Slash 64 Subnetze ist, kann man erstmal für die nächsten 3 Wochen hin. Ja. Vielleicht auch 4. Slash 64, ich habe die ganze Zeit von Slash 64 geredet, als so das Maß aller Dinge. Es ist natürlich möglich, kleinere Subnetze zu machen. Ja. Aber ohne diesen ganzen schicken Bling-Bling-Zeugs, was so toll an IPv6 ist. Ja, also Stateless Address Auto Configuration, SLAAC, ja, also sprich IP automatische Adressvergabe, Duplicate Address Detection, die dafür nötig ist. Aber wenn man so betreibt, wo man sowieso fixe Adressen vergeben möchte, ist das erstmal völlig egal. Ja? Dann brauche ich den ganzen Spaß überhaupt nicht, sondern ich sage, okay, ich will meinen Server ja irgendwo erreichen und diese Adresse muss fix sein, damit ich sie im DNS hinterlegen kann. Also macht's auch, brauche ich auch nicht zwingend ein /64. Anderer Anwendungsfall, also ich habe mir gesagt, für VMs oder NAT64, also wir können ja mal mit so einem /96 mal schnell das komplette V4-Internet natten. Ja. Das wird übrigens gemacht, ja. Also wenn ISPs halt dann auf V6 only umschalten, ja, für Endkunden, dann müssen die ja irgendwie auch wieder das V4-Internet noch erreichen, ja, solange halt das noch nicht überall Dual-Stack ist. Und dann nattet man halt das V6 dann halt auf V4 wieder. Anderer Anwendungsfall, Point-to-Point-Links. Ja. Auch da ist in den letzten Jahren einige Diskussionen entstanden. Eine Empfehlung war, also auf nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auch ein /64 draufzulegen. Völlig Banane, ich habe zwei Endpunkte und lege halt 2/64 Adressen drauf. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, man könnte natürlich einfach passend sagen, /127 sind genau zwei Adressen, aber eine, die Null-Adresse ist für die Subnet Anycast Gateway-Adresse reserviert. Das heißt, man braucht drei Adressen. Das heißt, man braucht 126, eins mehr. Und ja, dann gibt es ja extra ein RFC, /127 considered harmful, also fehlerhaft. Jetzt habe ich gestern oder die Woche einen neuen Vorschlag gewesen von Google, Alex, ja, servus. Die sagen, ja, Subnet, Router, Anycast braucht eh kein Mensch, nutzt kein Mensch, ist kaum implementiert. Ja, zwei IP-Adressen ist völlig ausreichend, ist sinnvoll, kann man sich gut merken, 0 und 1, passt. Ja. Auch in dem Hinblick, dass das, wer hat schon mal von IPv4 Darknet gehört? Das sind also die unallokierten Bereiche des Internets, die nicht öffentlich erreichbar sind. Wo sehr viel, also ja, Bots, die pusten ja das ganze Internet voll. Und diese unallokierten oder nicht erreichbaren Bereiche des Internets ziehen relativ viel Spam und Malware an. Das heißt also, da werden auf diese Adressen relativ viel Traffic generiert, der aber im Nirvana verschwindet, aber der erstmal vorhanden ist. Und da war halt die Argumentation, wenn ich ins /64 drauf wurde, ja, das Darknet, also die unallokierte Bereich wird ja mit ungenutzte Bereich mit V6 wird ja viel, viel größer. Ja? Sodass da die Überlegung ist, halt dann doch wieder die Adressen nur ja, so wenig wie möglich Adressen halt zu allokieren, um halt diesen Effekt möglichst zu reduzieren. So, ja, IPv6. Egal, wer ein aktuelles Betriebssystem hat, es ist überall an. Ja, Problem. Wird auch noch bevorzugt. Neighbor Discovery, das Äquivalent zum ARP, also wo rausgefunden muss, hey, wer von euch hat denn die IP-Adresse, sagt mir mal an meine MAC-Adresse, ist anfällig gegen Spoofing, wie ARP. Wir haben nichts dazugelernt. Ja. Gut, wie gesagt, in den 90ern entstanden, da war ja alles super, ja. Alles was im lokalen Netz ist, da gibt es keine Feinde, wir sind alle Freunde und Internet ist gut, lieb, ja. Verschlüsselung braucht eh keiner, ist anfällig. Das heißt also, kann man schöne Attacken fahren an der Stelle. Secure Neighbor Discovery, ja, wird da als Workaround oder als, wie heißt das, Stop? Heutzutage Stop-Get-Fix, ja, angepriesen, ist aber blöd. Man braucht eine ganze PKI dazu mit Zertifikaten, um diese ganzen Pakete abzusichern. Ist also nicht wirklich praktikabel. Und man muss es natürlich irgendwie erstmal auf die Systeme draufkriegen. Deswegen Auto-Configuration nur in Netzen, denen Sie vertrauen, ja, wo Sie die Rechner unter Kontrolle haben. Nicht irgendwo, wo andere Leute, die eventuell Studenten, Spielmetze oder Kunden, ja, nicht machen. Ja. Weil, genau, ja, so Chefs sind auch immer mal, hab ich nichts gesagt. Gibt's ganz tolle Sachen, ja. Typisches Angriffsszenario, sie haben standardmäßig V4, sie setzen Tunnel auf ins V6 Internet, schicken Router Advertisements raus, also sagen, ich bin hier ein Gateway, und dann kriegen sie schön den gesamten Traffic über sich und dann können sie alles schön mitlesen, ist das nicht toll. Oder sie legen den eigentlichen Gateway, der Adressen verteilt, lahm. Ja, sagen mal, hey, ich bin der Router, und den du kennst, den sagst du, okay, halt die Klappe. Ja. Einige Commerz-Hardware, habe ich gehört, ist auch etwas anfällig gegen, ja, diese Flooding. Also, wer auf dem CCC war, irgendwie vor kurzem, da hat jemand da so mal einfach mal 1 Million zu diesen Advertisements da rausgesendet und dann breit. Auch schön, Fake Duplicate Address Detection. Ja, also wenn man Audio-Konfiguration verwendet, schaut natürlich das System nach, ob die Adresse schon mal im Netz verwendet wird. Ja, das ist also auch ein Mechanismus, der drin ist. Und als Angreifer macht man sich natürlich schön und sagt, wenn der fragt, hat schon jemand die Adresse? Ja, habe ich. Ja, habe ich auch. Und habe ich auch. Und habe ich auch. Und habe ich auch. Das heißt also, das System kriegt nie eine IP-Adresse. Also es sind ganz klassische, einfache Angriffe, die leider im Protokoll, weil es eben auch vor 15 Jahren erst, schon vor 15 Jahren entworfen wurde, drin sind. Sollte man sich also genau überlegen. Mittlerweile gibt es ja auch für IPv4 entsprechende Geschichten, die das verhindern. Ja. IP Source Guard von Cisco, DHCP Snooping, also wo man halt am Switch halt nur erlaubt, dass halt die entsprechenden, also dass nur DHCP Antworten von einem Uplink, Trusted Uplink Port, vertrauenswürdigen Uplink Port kommen und die einzelnen Zugangsports nur mit gültiger IP- und MAC-Kombination, die per DHCP bezogen wurde, rauskommen. Das Äquivalent, habe ich gehört, ist jetzt auch für IPv6 schon langsam in Arbeit. Ich gehe mal davon aus, das wird wie immer bei Cisco mehrere Jahre dauern, bis das funktioniert. Also so RA-Guard, ja, nennt sich das dann, glaube ich, mittlerweile. Das heißt also, wir müssen wieder den ganzen Krempel, den wir mit IPv4 schon gemacht haben, diese ganzen Angriffsszenarien mit IPv6 wiederholen. Herzlichen Glückwunsch. So, was kann man also machen? Ja, das, was wir schon bei V4 gemacht haben, ja, Static ARP, also Static Neighbor Discovery. Dazu muss ich natürlich das Netz, was ich einem Kunden gebe, direkt auf dessen Link-Local-Adresse routen, die aus der MAC-Adresse generiert wird, und dann direkt sagen Qualified Next Hop, also mein nächster Schritt, also mein nächster Punkt, Routing-Punkt ist genau diese Adresse, und ich lerne nichts Neues, ich speichere das statisch. Ja, bei Apple 4.4 hat man ARP-Cache, das heißt jetzt Neighbor-Cache, selbes Zeugs, und verhindere so, dass jemand halt fremde IP-Adressen nutzt an der Stelle. Auch verhindert das nächste Angriffsgeschichte, ja. Wenn ich ein Slash-64-Netz habe, wer hindert mich denn daran, einfach mal für jede Verbindung eine neue IP-Adresse zu konfigurieren, zu nutzen? Ja? Und da kann ich ganz schnell den Neighbor-Cache von meinem Router überlasten, ja? Indem ich halt einfach immer wieder neue IP-Adressen, und der Router muss sich jedes Mal merken, okay, zu dieser IP-Adresse gehört diese MAC-Adresse. Ja? Das geht ganz, ganz fix. Deswegen hilft es nur, wenn man in öffentlichen Netzen diesen ganzen Magic abschaltet. Toll, die ganzen Verkaufsargumente weg. Aber wir haben ja immer noch Adressraum, wenigstens was. Ja. Das heißt also, syscdl im Linux-Kernel, proc, sys, net, ipv6, conf, all, autoconf, aus. Accept Router-Advertisements, aus. Und alles, was da noch dazu kommt. Genauso wie Duplicate Address Detection, eben, dass diese ganzen Angriffsszenarien, ja, RISP wird sie vielleicht da ein bisschen unterstützen, aber er kann natürlich nicht ihr System absichern, ja, nicht mehr funktionieren. Das ist wichtig. Also Magic, ja, Magie daheim, private Netz oder Netze, die sie vollständig unter Kontrolle haben, ist schön, aber wie das immer so ist im offenen Netz, nicht wirklich brauchbar. So, ja, wir vergeben mittlerweile halt standardmäßig halt ein Slash 64, auf Wunsch auch Slash 56, wer es dringend braucht. Ja. Haben das auch jetzt in allen Standardinstallationen aktiv. Das heißt, also, wenn Sie bei uns einen virtuellen Server, einen dedizierten Server anmieten, bekommen Sie IPv6-Netz drauf, vorkonfiguriert, können direkt damit loslegen. Out of the box. Alles da. Windows 2008 haben wir das mal noch sein lassen. 2012 wird das dann auch noch kommen. Sie können bei uns auch IPv6 RDNS-Einträge, Reverse-DNS-Einträge anlegen. Sie können ja IPv6-System überwachen auch schon nicht, also direkt über V6-Adressen. Sie können auch theoretisch ein V6-Only-System betreiben, weil wir auch in unserer DNS-Resolver, sprich also das, was Ihnen die IP-Adressen zu DNS-Adressen oder DNS-Adressen zu IP-Adressen auflöst, per V6 erreichbar haben. Und ja, wenn Sie eine Domain bei uns betreiben möchten, wo die auch Name-Server per V6 erreichbar sein sollen, sind wir jetzt gerade noch dabei. Also, und das sollte aber in den nächsten Wochen dann auch funktionieren. Ist momentan noch so ein bisschen Randgeschichte, weil wäre nur wichtig, wenn es ein V6-Only-System geben würde, ja, das Ihre Maschine erreichen muss. Ansonsten funktioniert es ja ganz normal. Also ein IPv4-Nameserver kann auch IPv6-Namensauflösung betreiben. So ist es nicht das Problem. Wie haben wir die ganze Sache angegangen? Ja, ich habe ja gesagt, Netzplanung ist absolut kritisch. Das ist absolut der wichtigste Teil, weil so mal schnell neue Netze bekommt man nicht. Also muss man sich erstmal wirklich in aller Ruhe hinsetzen und überlegen, wie baue ich mein Netz auf? Wie strukturiere ich es? Ja? Wir haben so ein paar mehr Maschinen, als vielleicht der eine oder andere zu Hause stehen hat oder in der Firma. Das ist also etwas, was man nicht mal eben schnell, wie das gerne vielleicht manche oder andere Kunde denkt, möchte. Ja? Ihr könnt doch mal schnell uns mal schnell V6 geben und so. Das kann doch nicht so das Problem sein und das kann man doch mal schnell machen. Das ist halt in dem großen Maßstab eben mal nicht eben schnell gemacht. Ja? Man muss sich da wirklich erstmal komplett überlegen, wie viele gebe ich einem Rechner, wie viele gebe ich halt einem Switch, wie viel gebe ich einem Rechenzentrum und so weiter und so fort. Also diese ganze Netzgrundplanung war Punkt 1. Und haben dann also eigentlich angefangen, nachdem halt Netz soweit breit verfügbar war, also im Backbone und an den Endgeräten, unsere eigenen Systeme halt über eine separate V6-Subdomain erreichbar zu machen, beziehungsweise halt auch wieder eine Subdomain, wo halt beide Adressen parallel im DNS waren, sodass man halt, okay, standardmäßig unter der bekannten Adresse wird V4 ausgeliefert, wer explizit V6 nutzen will, kann das machen und ja, Dual-Stack halt schon die ersten Test- und Erfahrungswerte sammeln. Dann haben wir eigentlich angefangen so mit den nicht ganz so kritischen oder was heißt kritischen, ja, Backup-Server sind schon kritisch, aber wo man halt problemlos halt umswitchen kann halt zu machen, zu testen, also mit unserem eigenen System. DNS-Resolver, gut, ist überhaupt kein Akt, ja, das bindet man einfach per V6 an, Ende im Gelände. Backup-Server, Mirror, NTP-Server. Und haben damit eigentlich mit allen Diensten, die wir so anbieten, erstmal so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Funktioniert das? Braucht man eine neue Softwareversion? Ist es irgendwie broken? Funktioniert das? Und so Mitte letzten Jahres haben wir dann echt angefangen, wirklich, ja, also wenn Google das kann und Facebook das kann und die haben vielleicht irgendwie mehr Angst, dass sie irgendwelche Kunden nicht erreichen können, dann kann das jeder von ihnen auch. Ja? Also haben also dann angefangen, unsere ganze Infrastruktur jetzt auf V6 umzustellen, also auf Dual Stack, sprich, dass halt jedes System auch per V4 und V6 erreichbar ist. Und ging eigentlich, wie gesagt, relativ geräuschlos an der Stelle. Einige halt Geschichten halt, wie diese Routing-Geschichte, haben wir jetzt eigentlich erst umgestellt, nachdem halt ein gewisser größerer Routerhersteller Firmware-Updates rausgebracht hat. Ja, bis vorher war es nicht möglich, halt auf dem Interfaces, also auf die einzelnen Interfaces die gleiche Adresse oder eine Link-Local-Adresse zu konfigurieren. Toll. Und das war halt enorm unschön. Und das konnten wir jetzt halt also umstellen. Womit halt sowohl halt Sicherheit als auch halt einige Angriffsszenarien halt jetzt nicht mehr funktionieren. Und das funktioniert eigentlich jetzt soweit ganz gut. Eine, zwei Geschichten gibt es da noch, die wir mit dem Hersteller noch ein bisschen diskutieren. Aber eigentlich kann man sagen, relativ schmerzarm. Also es ist nicht mehr so wie vor vielleicht 2 Jahren oder vor 4 Jahren, wo so vieles noch nicht funktioniert hat. Das Einzige, was ich ein Problem hatte, war zum Beispiel ein NFS-Server. Ja? Der Portmapper in Debian, Squeeze, kann noch kein IPv6. Mit Visi wird es dann gehen, also sprich Backports nutzen. Alles andere, so was an Standardsoftware ist, kann eigentlich ganz gut V6. Wer natürlich sowas wie Qmail einsetzt, darf immer noch schön patchen. Unser geliebtes Postfix kann das natürlich und unser nächster Vortragender, der Timo Sirainen mit Dovecot, auch kein Problem. Sehr schön. Vernünftige Software, funktioniert auch. Was hat sich seitdem verändert? Ja, am Anfang haben wir ja ein bisschen mit der Reib gesprochen, so wie viel sollen wir denn jedem Kunden geben, was sagt ihr so und so. Wir sind ja ein bisschen gebrannte Kinder, ja, zur großzügigen Adressvergabe und dann alles, was kostenlos ist, wird ja immer gern mitgenommen, ja. Das heißt also, wenn man zu viel vergibt, dann hat man ganz schnell wieder dieses Adressknappheitsproblem. Die haben gesagt, okay, /64 seid ihr okay mit drauf. Ja. Und ja, jetzt mittlerweile sagen sie, okay, ja, sieht ein bisschen hässlich aus und so. Ist diese Adressverschwendung, dass man halt 16-fach mehr Adressen drauflegt, ist jetzt okay. Ja. Toll. Wir haben unser Netzwerkdesign vor 2 Jahren gemacht. Sehr schön, dass ihr euch jetzt endlich mal um die Kurve rumgekommen seid. Das heißt also, wenn Sie jetzt damit anfangen, können Sie sehr schön subnetten, immer schön an diesen Nibbles adressieren. Man kann jetzt sogar neue IPv6-Netze bekommen. Das war nämlich auch vor 2 Jahren das Problem, oder vor 3 Jahren besser gesagt. Es gab keine Policy, dass Sie ein zweites IPv6-Netz bei der RIP beantragen können. Das heißt also, Sie haben erstmal so viel bekommen und damit sollten Sie hinkommen. So, und dann, wenn es alle ist, das wird nie alle, niemals. Ja. Jetzt mittlerweile gibt es halt eine Policy, wo gesagt wird, okay, wenn so und so viel Prozent an /56 vergeben werden, worden sind, dann kann ein neues Netz beantragt werden. Super, toll. Heißt also, wir sind wieder etwas zu schnell gewesen. Ja. V6 only, also ich habe es probiert, das macht ja wirklich gar keinen Spaß. Ich meine, gut, ich kann auf Arbeit nicht die ganze Zeit auf Facebook rumhängen und YouTube-Videos so anschauen. Ja. Aber wenn man sich darauf beschränkt, funktioniert alles, ist überhaupt kein Problem. Ja. aber es funktioniert leider aber auch vieles noch nicht mit. Also deswegen Dual-Stack auf lange Zeit ist... Das hatten sich die Leute damals eigentlich auch so überlegt, dass halt sehr lang Dual-Stack ist und dann irgendwann mal, wenn alles mit V6 versehen ist, dann V4 abgestaltet werden kann. Und ja, wer bei T-Mobile USA gerne mal ist, die haben so ein Testnet. da kann man V6 auch im Mobilfunknetz nutzen und da gibt es eine schöne Liste, alles was nicht funktioniert. Ja. Unter anderem Skype, ja, Google Hangouts, ja, alles, was nicht so gut läuft. Viele Android-Apps, viele funktionieren aber auch schon. Also Client-Software, Server-Software ist fast eigentlich okay, aber jetzt fängt es an mit Client-Software, weil ja jetzt langsam auch Endnutzer V6 haben und da stellen wir jetzt plötzlich fest, gut, V6, was ist das denn? Haben wir überhaupt nicht mit eingeplant, also wo hart gecodet mit V4 gearbeitet wird. Wird also dasselbe Zeug nochmal wieder passieren, wie man das schon bei der Server-Software haben. Was soll's. Gut, ja, Teil 2. Jetzt haben wir natürlich, wir haben jetzt endlich ein V6-Netz. Ja, ich krieg's ja, passt schon. Wie kriegen wir das ganze V6-Zeug auf die Rechner jetzt drauf? Ja? Nützt ja nichts, wenn wir V6 haben, aber ich muss ja irgendwie das auf meinen Rechnern automatisch installieren, konfigurieren. Wie geht's los? Typischerweise Ablauf, ja. Server wird vielleicht idealerweise per WebOnline angeschaltet. Macht dann PXE-Boot mit Installer, Kickstart, FAI oder irgendwelche anderen Mechanismen. Und dann macht man noch ein bisschen Post-Install-Skripte und dann ist das System fertig installiert. Alles ohne, dass jemand mal vor Ort sein soll. So läuft das zumindest in größeren Installationen ab. Ja, wenn man so ein Cluster hat, dann will man nicht zu jedem einzelnen der 20.000 Maschinen hinlaufen und eine CD einlegen. Ist No-Go. Und gar nicht in einem Rechenzentrum. Ja, blöd. Dieses tolle PXE kann kein IPv6. Und die Aussage von Intel dazu ist, Intel is not investing any time or resources on improvements to legacy PXE implementations for client systems. So gut Deutsch, wir haben keinen Bock. Wir konzentrieren uns auf UEFI, das dann IPv4 und v6 beinhalten muss. Das heißt also, alle Systeme, die Sie bis jetzt wahrscheinlich gekauft haben, die können Sie nicht standardmäßig, also direkt ab Boot mit V6 deployen. Das heißt also, egal, ja, gut, ja, wir fangen erstmal an, ganz normal, so wie wir es hatten, und dann irgendwie während der ganzen Installation tun wir V6 konfigurieren. Ist nicht sonderlich toll, aber es ist momentan so das Einzige, was so halbwegs machbar ist. Oder man tut dann nochmal währenddessen per DHCP V6 Anfragen. Ist aber auch nicht so sonderlich portabel. Ja, also besser ist es halt wirklich, man tut einen Config-File hinterlegen. Hier, das System kriegt die V6-Adresse. Und dann hat man irgendein Install-Hook-Skript, das genau diese Adresse konfiguriert. Das ist momentan die relativ einfachste und portabelste Lösung. Die ist nicht schön, aber sie funktioniert. Ja, wenn man daheim private Adressen hat, ist auch kein Problem, dann stellt sich die Frage nicht. Aber für uns als Provider oder als ISP, ja, wir arbeiten natürlich nur mit öffentlichen Adressen. Das heißt, also, wir brauchen erstmal auf sehr lange Zeit für jedes System mindestens eine öffentliche V4-Adresse. Ja. Und ja, man könnte natürlich einfach erstmal die privaten Adressraum nutzen, die RFC 1918 Adressen. Ja, auch nicht schön, wenn man eigentlich nicht im Rechenzentrum geroutet haben. Oder dann gibt es hier noch so einen tollen neuen RFC, das haben sich die großen Provider ausgedacht. Das nennt sich, ist ein neuer Shared Address Space for Carrier Grade NAT. Ja. Da hat man mal noch schnell ein Slash 10 aus dem letzten IPv4-Adressraum reserviert, das nur für Carrier NAT gedacht ist, also der auch nicht global geroutet ist. Mit dem Hintergrund, dass ja alle daheim private Adressen haben und man kann nicht auf beiden Seiten des Interfaces dieselben Adressraum haben. Ja, also wenn ich 192, 168 auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite auch, dann wird das mit dem Routing ein bisschen schlecht. Deswegen dieser lustige Adressraum. Aber wenn ich Windows installieren will auf Festplatten größer 2 Terabyte, geht das nur im UEFI-Modus. Henne-Ei. Ja, UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, soll demnächst BIOS ablösen, hat einen Bootloader in einer eigenen Partition, hat diese tolle neue GUID Partition Table, GPT, das halt Partitionen größer 2 Terabyte erlaubt. Ja, erste Boards gab es damit vor 2011, 2 Jahren, ungefähr, aber ohne PXE. So. Wenn ich dann also in diesem Legacy-BIOS-Kompatibilitätsmodus boote, habe ich aber keinen Zugriff auf die UEFI-Variablen, um den Bootloader zu konfigurieren. So, geht nicht. So, letztes Jahr gab es dann so langsam die ersten Mainboards, die auch sowas konnten. Wenn dann mal was davon gebootet hat. Und unser schönes PXE-Linux, was man eigentlich so benutzt, ist kein EFI-Binary. Bah. Das heißt also, ich muss meinen DHCP-Server so konfigurieren, dass er einmal zwischen klassischen Legacy-BIOS-Clients unterscheidet und UEFI-Clients. Für BIOS nehme ich das PXE-Linux und für UEFI, naja, das Beste, was momentan vorhanden ist, ist ein Grub 1 mit EFI-Extensions, das Red Hat irgendwie zusammengepatcht hat. Es macht nicht wirklich Spaß. Ja. So, das heißt, also, man hat parallel eine Infrastruktur, die man parallel pflegen muss. Windows-Installationen, ganz komisch. Also entweder stellt man sich so einen Windows-Deployment-Service hin oder mit Linux-Portmitteln. Also kann man, wenn man ein bisschen Netzwerk-Traffic zwischen WDS und dem Client-System mitsnifft und da so ein bisschen die Pakete reverse-engineert, dann kriegt man so ein bisschen mit Tricks hin, aber es ist... Ja, deswegen mein Fazit erstmal mit V4 also mit V6, wenn man es bekommen kann, anfangen, testen, probieren. Ja, Pierre Heinlein hat letztens gesagt, am besten mit Mail-Server. Das ist ein dankbares Objekt. Kann man noch einen MX-20-Rekord machen, der es nur V4 hat. Deployment aber momentan V4 only. Also UEFI ist... Also wir haben eigentlich momentan zwei Großbaustellen, V6 und UEFI, weil wir... Das macht keinen Spaß. Ja. Aber wir müssen es anfangen und die ganzen Hersteller nerven. Seht hin, macht zu, das muss funktionieren. Und weil das wird leider wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt passieren, dass man auf V6 und UEFI umstellen muss, was richtig schön nervt. So, das war's von meiner Seite. Boah, perfektes Timing, 50 Minuten, einwandfrei. Gibt's Fragen? Bitte. Können Sie bitte das Mikro? Ja, das Mikro.
Können Sie was zur Verfügbarkeit der MAC-Adressen IPv6 sagen?
Also MAC-Adressen mit IPv6 hat ja nichts miteinander zu tun. Ja. Also ich weiß, dass es jetzt vor kurzem die Meldung gab, dass unsere MAC-Adressen nur noch 25 Jahre reichen. Ja gut, 25 Jahre, das ist schon ganz schöner Geschichte hin. Ich denke, das wird momentan zu heiß gegessen, als dass irgendwas ist. Ja, dass ich denke, einfach nur Panik mache momentan an der Stelle. Ja. Weitere Fragen?
Thema IPv6 Deployment.
Ja.
Wie sieht das aus mit der DNS-Zuweisung?
Also die Frage war, wie bei V6 die DNS-Zuweisung?
Welche Erfahrungen?
Also wie gesagt, mit dem RAD-VD, also dem Advertisement Daemon, kann man RDNS-Records angeben. Das funktioniert eigentlich, sage ich mal, mit Linux ganz gut. Ja. Mit Windows, ja, also man muss momentan so teilweise bei vielen Betriebssystemen, also wenn man mehrere Betriebssysteme ansprechen muss, so ein bisschen Dual-Lösung fahren. Also so mit DHCP V6 und so. Es ist noch nicht wirklich schön. Ne? Ja. Nee, es ist, wie gesagt, also wir haben halt das Deployment halt hauptsächlich primär über V4 und tun halt über Post-Install-Hooks und Config-Files halt dem System mitteilen. Die IPv6-Adresse hast du, das ist dein Gateway und unsere V6-Nameserver ändern sich auch nicht unbedingt. Das heißt also, wir tun das quasi über Hooks dann in Install-Skripten halt mit ablegen. Weil es ist momentan noch nicht so wirklich portabel, es ist nicht schön. Bitte. Gar nicht, weder noch. Also momentan reine statische Konfiguration. Ja. Bitte?
Sie haben die Möglichkeit, dass Mobilfunk IPv6 zu verwenden. Wie oder wo waren das?
Mobilfunk IPv6?
Ja, wie oder wo?
Bei T-Mobile USA ist, glaube ich, momentan ein Testbetrieb. Ja, das ist, also das ist eher ja, Randgruppe.
Noch zwei
Letzte
Fragen?
Frage. Ja?
Noch zwei.
Noch zwei, okay. Ja. Bitte? Ja? Ja, bitte, ja.
Vor ein paar Jahren hat der Lutz Donnerhacke auf Heise und auch auf seinem Blog publiziert, wie man sich als Kunde vom ISP die IPv6-Zuteilung wünschen sollte, nämlich mindestens eine statische Adresse für eigene Server,
ja,
und viele schnell rotierende Adressen mit rotierendem Präfix vor allem für ausgehende Verbindungen. Kann man voraussetzen, dass die Provider das auch tun, oder werden wir da vorsätzliche Verschlechterungen machen, wie es jetzt mit dynamischen Adressen auch ist?
Also Sie können, da wir das Ihre Netz quasi, also gut, wenn Sie bei uns einen Server mieten, dann wollen Sie, dass der ja erreichbar ist.
Ja gut, Sie sind Hoster. Ich meine, ja, jetzt, was kriegt der Endkunde von einem normalen Provider?
Der Stand von Telekom ist, kriegen Sie Ihr Router in /64 geroutet und auf diese Adresse ein weiteres /56. Und da können Sie dann diese Privacy Extensions aktivieren. Und da können
die
Sie
Privacy Extension nutzt mir nicht viel, die schützt nur meine Geräte gegeneinander. Die
ja,
schützt aber nicht mein Netz gegen Überwachung. Weil wenn der Präfix konstant ist, dann kommt das alles aus meinem Haus und ist identifizierbar.
Die Illusion, dass Sie anonym sind, ist eine Illusion. Ja? Sie werden heute getrackt per Cookies, per Flash-Plugins und sonst was gesehen. Die Verschleierung einer IP-Adresse hinter NAT, das ist reine Augenwischerei. Ja? Das hat man uns so dran gewöhnt, ja, ich will hinterm Netz sein, da kann mich keiner erkennen. Aber dass Google ja zum Beispiel sich relativ gut identifizieren kann an dem, was sie gesurft haben, anhand dieser ganzen Tracking-Cookies, ja, da braucht man dann auch keine Adressverschleierung mehr an der Stelle.
Okay.
Viel Spaß noch auf den Chemnitz Linux-Tagen.
Danke nochmal für den wunderbaren Experten.
Ja. Und wir haben einen kleinen Stand unten. Wir würden uns freuen, wenn der andere oder ein oder andere Interesse hat an einem Job oder so.
Ja, Stand besuchen. Hetzner ist auch Sponsor. Wir leben davon.